Nun zu unserem Text für den heutigen Abend, den wir aufgezeichnet finden im 2. Chronik, Kapitel 16, Vers 9. Denn des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er stärke die, so von ganzem Herzen an ihm sind. Das ist die Luther-Übersetzung. Die Elberfelder-Übersetzung sagt so: des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde. Um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Die englische Übersetzung sagt, dass Gottes Augen alle Welt sehen und er sucht nach Menschen, durch die er sich als der Starke erweisen kann für sie. Nun, diese drei Übersetzungen haben eine Botschaft für uns. Und ich denke, für jeden, der hier unter uns heute Abend ist. Und ich möchte nur ein paar Punkte herausholen aus diesem Text. Der erste Punkt, die Augen, die durch alle Welt laufen, alle Länder, die Augen Gottes. Der zweite Punkt, dass er durch alle Lande geht. Der dritte Punkt, dass er stärke die, die zu ihm stehen. Und der letzte Punkt, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Nun die Augen. Am Beginn der Erweckung in Südafrika in 1966 waren die Augen Gottes uns von größter Wichtigkeit. Durch das Gottes Wort uns offenbarte, dass Gott alles sieht. Leider sind wir Christen uns das nicht bewusst, sonst würden wir nicht so reden, wie wir reden, würden wir nicht leben, wie wir leben. Unsere Taten und Werke würden anders sein. Da gäbe es kein Afterreden, da gäbe es kein Lügen und Betrügen. Da war ein kleines Mädchen, die kam zu mir und sagt, du, ich habe das Auge Gottes gesehen. Aber das ist unbeschreiblich. Das Auge Gottes, das sieht alles. Und das kleine Kind, das schwarze Kind, war von dem erfasst und ergriffen und kam zum Glauben durch die Augen Gottes. Ich habe keine Zeit, heute Abend darüber zu reden, aber Sie können eine Konkordanz nehmen und gehen Sie mal durch die Bibel. Und nehmen Sie zu Herzen, was Gott sagt über seine Augen. Johannes war ein alter Jünger, Jesu. Als junger Mann lag an Jesu Brust. Er redet von dem Herrn Jesus, als der ihn in ganz besonderer Weise liebte. Der Jünger, der von Jesus ganz besonders geliebt wurde, Den Eindruck hatte auch der Apostel Johannes von Jesus Christus. Und ohne Zweifel war ein besonderes Verhältnis zwischen diesen beiden. Als alter Mann den Herrn Jesus wieder sah, da fiel er zu Boden wie ein Tote, voller Furcht. Und Jesus griff ihn an seine Hand, sagt, fürchte dich nicht. Er sah ihn mit Augen, die wie Feuerflammen waren. Als Jesus unter seinen Gemeinden wandelte, die sieben Leuchte, die sieben Gemeinden, offenbarte er sich als der, dessen Augen wie Feuerflammen sind. Vor ihm ist nichts verborgen. In Lukas 12 sagt der Herr Jesus, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Die Pharisäer waren die ernstesten Menschen der Zeit Jesu. Die fasteten zweimal der Woche, die gaben den Zehnten, das waren die frommen Leute. Und der Herr Jesus sagt, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Das können die Christen, auch die modernen Christen im 20. Jahrhundert, fabelhaft. Das Heuchung, fabelhaft. Ein doppeltes Leben führen. Mit dem einen reden sie so, mit dem anderen reden sie so. Mit dem einen reden sie über diesen, mit dem reden sie über den. Denn die Christen, hat der Herr Jesus schon gesagt, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Welche ist Heuchelei? Lieben Freunde, mit Heuchelei können wir den Menschen etwas vormachen, aber nicht den Gott, der Augen hat. Der ist kein Götze. Mit Händen gemacht, der eine Nase hat, aber nicht riechen kann, einen Mund und nicht reden kann, Hände und nicht helfen kann, Augen und nicht sehen kann. Und der Eindruck, den wir bekamen beim Beginn der Erweckung, den habe ich heute noch, ist mir nicht verloren gegangen. Dass Gott der ist, der, wenn er einen Menschen trifft, das Erste, was er sieht, ist das Herz. Er ist der, der unsere Gedanken von Ferne kennt. Der Herr Jesus, immer wieder, wenn die Menschen kamen, sei Simeon, der ihn geladen hatte, als die Dirne seine Füße wusch mit ihren Tränen und trocknete mit den Haaren, da dachte bei sich selbst, wenn der ein Prophet wäre, wüsste er doch, was für ein Mädchen das ist. Er sagt, Simeon, du hast mich geladen. Du hast aber noch kein Wasser gebracht, um meine Füße zu waschen. Diese hört nicht auf, sie zu waschen und zu trocknen mit ihren Haaren. Weißt du warum? Weil ihr viel vergeben ist. Denen, die viel vergeben ist, die lieben viel. Das ist Evangelium. Es wird viel von der Liebe Gottes geredet. Aber Menschen haben keine Ahnung, was Liebe ist, weil sie keine Vergebung kennen. Und je tiefer die Buße geht, desto größer die Vergebung, desto inbrünstiger und feuriger die Liebe zu Jesus Christus. Und im Lukas 12 sagt der Herr Väter fort, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, denn da ist nichts verborgen, was nicht ans Licht kommen werde. Da ist nichts verborgen, das nicht ans Licht kommen werde. Können wir uns das vorstellen? Gibt es nicht einige Sachen in unserem Leben, die verborgen sind? Hat nicht ein jeder seine Geheimnisse? Vielleicht einiges, was die Frau getan hat in ihrem Leben, wovon der Mann keine Ahnung hat. Der Mann keine Ahnung von dem, was die Frau getan hat. Damit sage ich nicht, dass die Frau dem Mann seine Frau ordinieren soll als seinen Seelsorger. Und ihr alle sagen, das tun die Männer in ihrer Dummheit sehr gern. Aber die Frau wird es nicht wagen, ihrem Mann zu sagen. Aber dafür gibt es Seelsorge, dass wir das vor Gott bereinigen können und in Ordnung bringen. Kinder können ihre Geheimnisse haben. Die Alten können. Aber Freunde, es kommt der Tag, wo nichts verborgen sein wird. Da wird alles ans Licht kommen. Jesus wird mehrmals und mehrfach in der Bibel genannt als der Richter der Gedanken. Nicht nur der Taten, sogar der Gedanken. Jesus hat ja gesagt, ihr habt gehört, sollst nicht die Ehe brechen. Ich sage aber, wenn ein Mann eine Frau ansieht, ihre zu begehren, hat er schon mit ihr die Ehe gebrochen. Schon ein Ehebrecher. Und Jesus, wenn der kommt, kommt er als der Richter der Lebendigen und der Toten. Und ist auch ein Richter der Gedanken. Und dann sagt der Herr, da ist nichts bedeckt, was nicht offenbar werden wird. Und was ihr euch gegeneinander zueinander geflüstert habt in den Ohren, hinter Schloss und Riegel, das wird von den Häusern ausposaunt werden. Und darum sagt er, fürchtet euch nicht vor einem Menschen. Und wenn er die Macht hat, den Leib zu töten. Aber danach kann er nichts tun. Er sagt, ich sage euch, vor wem ihr euch fürchten sollt, fürchtet euch vor dem, der nachdem er getötet hat, die Macht hat, in die Hölle zu werfen. Fürchtet euch, ich sage euch, fürchtet euch vor dem. Ja, ist keine kleine Sache. Eine Woche, vor dem wir hierher kamen, wurde eine Mitarbeiterin gekidnappt, entführt. Und als ich mit der Polizei sprach, sagten sie, rechne nicht damit, dass ihr die lebendig wiederbekommt. Die werden vergewaltigt und zerstückt. Aber als nach einigen Stunden die Entführer mit mir sprachen übers Telefon, dann sagten sie, du, wir wollen dir nur sagen, du bist der Mann, den wir wollen. Du und deine Kinder, wir werden euch entführen und euch töten. Aber Gott in wunderbarer Art und Weise rettete ihr Leben, dass sie bewahrt wurde wie der Daniel in der Löwengrube, dass Jesus die Löwen das Maul gestopft hat. Das kann Gott tun. Nun, lieben Freunde, die Augen Gottes sind schon genug, um uns den Ernst der Sache zu zeigen. Wir sollten nicht dahin leben wie die Narren. Einfach ein oberflächliches, gottloses Leben führen oder nur den Schein eines frommes und seligen Lebens, aber die Kraft verleugnen, dazu haben wir keine Zeit und das können wir uns nicht leisten. Jeder Tag sollte ein Tag sein in der Gegenwart Gottes. Die Augen Gottes, die laufen durch die Lande. Vor dem ich über die Lande rede, und die verschiedenen Länder, vergessen wir die Augen Gottes nichts. Da ist nichts verborgen in ihrem Leben, das nicht ans Licht kommen wird. Mit Heuchelei kommen wir nirgends hin. Mit bösem Schein oder gutem Schein kommen wir nirgends hin. Die Wahrheit muss ans Licht kommen. Denn der Tag kommt, wenn der Herr zurückkommt, er ist zum Ersten gekommen als Retter aller Welt. Zum Zweiten kommt er als Richter aller Welt. Und ein jeder wird Rechenschaft ablegen müssen. Seine Werke seien gut oder böse, müssen wir erkennen. Gott sieht So war eine Missionarin. Es waren zwei Missionarinnen, die zusammen flogen und reisten durch die Welt. Aber sie waren verschieden. Wir sind ja alle verschieden. Wir sind nicht überein. Und keiner braucht den anderen nachzuahmen. Wir sind doch keine Affen, dass wir das tun. Wir sind Menschen, geschaffen im Ebenbild Gottes. Und jeder soll das sein, was Gott, wie Gott ihn geschaffen hat. Und nicht versuchen, Schauspiel, ein Schauspieler zu sein, etwas anderes zu sein. Und die eine Missionarin, die die leitende Person war, die war nicht so wie ihre Kollegin. Da waren sie in einem Land und bekam viele Geschenke. So geht es für reisende Menschen, die sagen, oh, du kommst aus dem Land, da ist doch so und so, könntest du ihm dieses Paket mitnehmen und so weiter. Nachher ist ein Koffer zu klein, zwei Koffer können auch zu klein sein. Und so ging es diesen beiden. Und dann, als sie packten, waren da so viele Sachen, dass sie nicht die Hälfte mitnehmen konnten. Dann hat die eine Missionarin die Geschenke genommen und gefühlt zu schwer hingeworfen. Das lassen wir hier. Ist auch zu schwer. Und so weiter. Die andere war dadurch verletzt. Sie wollte mir mitgenommen haben. Und dann war da wie Reibung zwischen diesen beiden. Da war etwas zwischen ihnen. Die innige und intime Gemeinschaft, geistliche Gemeinschaft, war wie zerbrochen. Sie stiegen dann ins Flugzeug, fuhren nach ein anderes Land und die Gesichter waren nicht so süß. Sie wissen vielleicht, wovon ich rede, haben Sie schon mal sowas erlebt? Kann ja auch zwischen Mann und Frau sein und zwischen Schwester und Bruder. Und als sie da ankamen, war es in ein Erweckungsgebiet. Und in Erweckungszeiten geschehen Sachen, die normalerweise nicht geschehen. Da begrüßten sich die erweckten Christen mit dem: Wandelst du im Licht, wie Gott im Lichte ist? Sie hatten auch was von den Augen Gottes erlebt. Waren sich das bewusst, dass bei Gott nichts verborgen ist. Und sie begrüßte die erste, die zweite, wandelst du im Licht, wie Gott im Lichte ist. Und das hat diese zwei Missionarinnen tief ins Herz wie ein Dolch gestoßen. Sie schauten sich beide an und sagten, vor dem wir weitergehen und grüßen, lasst uns um die Ecke gehen. Und da versöhnten sie sich. Und die Ältere sagte zu der Jüngeren, bitte verzeih mir, ich habe lieblos gehandelt. Ich war nicht so freundlich, wie ich sein sollte. Und dann sagte die andere, verzeih mir auch, meine Reaktion war nicht recht. Sehr oft, lieben Freunde, geht es Gott nicht darum, was der Nächste tut, aber wie wir darauf und dazu reagieren. Soll Gott uns lehren. Es kommt darauf an, wie wir darauf reagieren. Und unsere Reaktion muss recht sein. Und da wurden die zwei Missionarinnen gestraft durch die Menschen, die sie missionieren wollten. Es waren Schwarze. Und sie waren Weiße. Von größter Wichtigkeit, dass wir neu ergreifen, dass Gott nicht ein blinder Gott ist, sondern ein sehender Gott. Es wird statistisch gesagt, war eine Umfrage vor einiger Zeit, dass 60% der Missionare in der Welt sich nicht verstehen. Und nicht zusammenarbeiten könnten. Und das ist ein Fluch, lieben Freunde. da muss man fast ausrufen und sagen, das ist verdammt. Missionare, die das Evangelium verkündigen und können miteinander nicht fertig werden. Der treibt der Teufel sein Werk. Und die Bibel sagt uns, wenn jemand sagt, dass er Gott liebt und liebt seinen Bruder nicht, der ist ein Lügner. Klipp und klar. Scharfschärfer als irgendein, und da ist ein Schweizer Messer. Oder was für ein auch. Wer sagt, dass er Gott liebt und liebt seinen Bruder nicht, der ist ein Lügner. Und wenn es uns einmal aufgegangen ist, dass Gott Augen hat und dass er sieht und dass nichts verborgen ist, sogar unsere Gedanken kennt er von Ferne. Unsere Herzen sind aufgedeckt vor ihm. Dann werden wir vorsichtige wandeln. Und dann wird unser Wandel und sogar unsere Gedankenwelt sich verändern. Nun, diese Augen, die gehen durch alle Lande. Die laufen durch alle Lande. Sie suchen alle Lande. Gott ist nicht wie wir sind. Bei uns gibt es Deutsche, es gibt Franzosen, es gibt Engländer, es gibt Schwarze, es gibt Gelbe, alle verschiedene Sorten, Kreaturen, Russen. Im Zweiten Weltkrieg war dort ein Gottesmann in Frankreich. In einer Versammlung stand ein auf und sagte, ich verstehe das nicht. Die Deutschen, die beten, Gott sei mit uns und schenk uns den Sieg. Die Franzosen beten zu Gott und sagen, sei du mit uns und schenk uns den Sieg. Einer schaut auf den anderen herab. Nun, wie es aus? An wessen Seite ist Gott? Dann hat dieser Mann Gottes gesagt, diese Kinder sind unartige Kinder und müssen alle geprügelt werden. Haben alle eine gute Prügel nötig. Es kommt nicht darauf an, ob Gott nur an unserer Seite ist, aber ob wir an seine Seite sind. Denk mal daran, an den Josua. Als er die Mauern Jerichos anschaute, da sah er einen Mann mit einem bloßen Schwert. Und Josua ging auf ihn los. Es hat Männer gegeben in der Vergangenheit. Das sind Männer. Der ist nicht gelaufen wie ein Hase. Ein Schwert ist nicht eine Gabel, ist nicht ein Löffel. Und da schmiert man nicht Butter aufs Brot mit. Ein Schwert ist eine Waffe. Damit köpft man den Menschen. Und Josua, er kennt den Mann nicht. Er weiß nicht, ob es Freund oder Feind ist. Und er geht zu ihm, unerschüttert. Gibt Männer Gottes, die voller Mut sind. Und er sagt, sag mir, bist du für mich oder bist du für die Feinde? Für uns oder für die Feinde? Und er sagt, der Mann, du, ich bin nicht. Ich bin auch nicht für die Feinde. Ich bin der Kapitän. Der Heere des Herrn. Da fiel Josua auf seine Knie und betete ihn an. Da hatte er den lebendigen Gott vor sich. Es geht nicht darum, ob er für uns ist oder für unsere Feinde. Aber ob wir für Gott sind. Und Freunde, nur dann können wir sagen, ist Gott für uns, wer kann wieder uns sein? Aber er wird nicht für uns sein, wenn wir nicht für ihn sind. Keinen Fall. Und er wird nicht mit uns sein, wenn da Hochmut und Stolz in unserem Leben ist und wir uns nicht beugen können. War die erste Sünde, die Gott ans Licht brachte in meinem Leben vor der Erweckung. Es gibt keine Erweckung in der Welt, wo nicht vor dem ein Reinigungsprozess stattfindet. Bei jeder Erweckung, Sie können ein Studium machen von der Erweckung, in biblischen Zeiten und nach den neutestamentlichen Zeiten und den heutigen Zeiten. Es hat noch nie eine Erweckung gegeben, wo nicht ein Reinigungsprozess vorausgegangen ist. Gott will, dass wir uns reinigen. Und wenn da Hochmut ist und Stolz, da ist Gott nicht. Er widersteht den Hochmütigen. Er widersteht die Stolzen. Und wenn die Stolzen auch die Christen sind, widersteht er sie. Es ist nicht selbstverständlich, dass Gott für jeden Christen ist. Nein, lieben Freunde, nicht. Dann wäre ich ein Sektierer und ein Lügner und würde ihnen nicht die Wahrheit verkündigen. Wenn Gott Stolz und Hochmut findet und Heuchelei, da geht er gegen, sei es Heide oder Christ. Und wenn Gott wirkt, muss der Heide sich bekehren und der Christ muss sich bekehren. Und wenn wir Erweckung haben wollen, beginnt es nicht bei den Gottlosen. Es beginnt bei den Christen. Darum sagte Petrus Brief, es ist Zeit, dass das Gericht Gottes beginne am Hause Gottes. Warum gibt es keine Erweckung? Weil die Gottlosen so hart sind und sich von ihm gewandt haben in der Art und Weise und atheistisch werden, wie wir es in heutiger Zeit erleben. Nein. Wer steht im Wege? Die Christen. Die Christen. Und wenn wir uns beugen und uns zu Gott nahen, dann kann Gott wirken. Und lieben Freunde, der Christ ist Schuldige. Er ist mir schuldig vor Gott, dass er nicht erweckt ist, als der Gottlose, dass er nicht gerettet ist. Nun, seine Augen durchwanden alle Lande. Bei Gott ist kein Ansehen der Person, sei es Jude oder Grieche, Mann oder Frau, Vater oder Kind, Enkelkind oder Großeltern. Das ist nichts in Gottes Augen. Unter allen Nationen, die das Rechte tun, sind ihm angenehm. Gottes Augen durchwandeln und durchgehen die ganze Welt. Und er sucht nach solchen, durch die er sich mächtiglich erweisen kann. Durch die er sich offenbaren kann oder stark erweisen kann. Die Bibel sagt, ich vermach alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Jeder Christ sollte ein Siegesleben führen. Jeder Christ sollte ein lebendiger, siegender Christ sein. Ein triumphierender Christ. In der griechischen Sprache sagt es nicht nur, dass wir überwindet sind, sondern wir überwinden weit. Weit. Das ist kein Wort, um das zu beschreiben, was der Christ ist, durch die Kraft Gottes. Und Gott sucht in allen Landen nach Menschen, nach einem Menschen oder nach mehreren Menschen, durch die er seine Allmacht und seine Kraft und seine Stärke offenbaren kann. Kann man nicht fassen. Wir in unserer Ohnmacht und Kraftlosigkeit schreien nach Gott, oh, erbarme dich unser, wirke durch deine Kraft. Und das Wort Gottes sagt, die Augen des Herrn schauen alle Lande, dass es stärke die, die von ganzem Herzen an ihm sind. Dass es stärke die, eine andere Übersetzung sagt, dass er seine Stärke und seine Kraft auf der Welt offenbaren kann. Da sollte kein Christ zögern. Da sollte jeder sich nahen zu Gott jetzt in diesem Augenblick und sagen, Herr, hier bin ich. Warum suchst du noch? Findest du sie nicht? Hier bin ich, Herr. Und dass wir uns von ganzem Herzen ihm ausliefern. Unter allen Nationen sucht er danach und schaut herum, ob da nicht solche sind, die es ihm ermöglichen, dass er seine Kraft den Menschen offenbaren kann. Ich denke an eine Frau, als Beispiel in der Erweckung, die zum Glauben kam. Der Mann wollte nichts wissen vom Evangelium, gar nichts. Er hasste, es war eine rohe, bezauberte Heide, der im Banne des Teufels war. Und als sie zum Glauben kam, da sagte er, ich verbiete es dir, du gehst nicht wieder in den Gottesdienst. Sie schwieg. In ihrem Herzen sagte sie, lieber Mann, das kannst du tun, aber Gott ist größer als was du bist. Und im nächsten Gottesdienst sagte sie dem Kind, wenn der Vater zurückkommt, sag ihm, ich bin beschäftigt, sagt ihm nicht, dass sie in den Gottesdienst geht. Der Herr sagt, wir sollen ja auch klug sein wie die Schlangen, aber ohne falsch wie die Tauben. Aber irgendwie hat es ausgefunden, dass sie in den Gottesdienst ging. Und dann hat er seine Knüppel genommen und die Frau verhauen. Die schlagen sie fast tot, dass eine Frau oft nicht gehen kann und sich schleppen muss. Und er sagte, das nächste Mal, wenn du hingehst, töte ich dich. Es ist nicht so, dass wenn man Christ wird, dann hängt der Himmel voller Geigen und hat keine Schwierigkeiten. Dann können Prüfungszeiten kommen. Wir können sagen, Herr, du sollst mein Gott sein. Er sagte, du meinst das? Und dann kommen die Prüfungszeiten. Und dann werden wir getestet, dann werden wir geprüft. Und Gott hat ein Recht dazu. Warum nicht? Wir sagen es ihm ja, wir wollen ihm treu bleiben. Dann sagt er, gut, dann will ich mal sehen, ob du es ernst meinst. Und da hat er dem Abraham gesagt, nimm deinen Sohn und opfere ihn. Und der Mann nahm den Sohn und opferte ihn. Und als Gott sah, dass er es wirklich tat, da rief er Halt und sagt, da ist das Lamm, das geschlachtet werden kann. Und dann hat Abraham seinen Sohn nicht geschlachtet. Er sagt, ich habe gesehen, dass du dazu bereit bist. Aber lieben Freunde, wir sagen, wie konnte Gott das von ihm erwarten? Aber will ich Ihnen mal was sagen? Soll ich Ihnen mal was sagen? Gott hat seinen eingeborenen Sohn geschlachtet für sie. Soweit ist Gott gegangen. Gott hat seinen Sohn für sie dahingegeben und geschlachtet am Kreuz auf Golgatha. Können Sie nun verstehen, dass es eine Verdammnis gibt? Wer solch ein Opfer mit den Füßen tritt und solches Blut, ist der Hölle schuldig. Ich hoffe, dass es keine unter uns gibt heute Abend, der solches an sich vorübergehen lässt. Und die Tatsache, dass Gott bereit war, um weiterzugehen als Abraham, und er hat seinen Tod, seinen Sohn geschlachtet, er wurde als Lamm Gottes am Kreuz auf Golgatha geschlachtet, hat den Kelch getrunken, zur Sünde geworden, verfluchten unsere Talben. Ich hoffe, dass der Appetit der Sünde jetzt vergeht und dass die Sünde nie ihnen wieder gut schmecken wird und dass sie nie wieder mit der Sünde liebäugeln wird. Und wer eine Freundin hat im Geheimen, dass ihm das heute Abend und jetzt aus dem Halse hängen wird. Dass er sagt, oh Herr Gott, Wie kann ich liebäugeln mit der Sünde und spielen mit der Sünde, mit dem Verfluchten? Seitdem Jesus den Kelch getrunken hat und für uns verflucht wurde am Stamm auf Golgatha. So weit ist der Vater im Himmel gegangen für uns, der Augen hat. Mögen unsere Augen geöffnet werden für das, was er für uns getan hat. Und der Mann sagte dieser Frau, wenn du wieder hingehst, töte ich dich. Sie schwieg. Als der nächste Gottesdienst kam, sagte sie, Herr, mein Gott, du hast mich gefunden, ich war verloren. Dir kann ich nicht untreu sein. Kompromiss kann ich nicht machen. Ich muss ihn durchgehen. Und sie ging wieder in den Gottesdienst. Als sie zurückkam, ging sie in ihr Haus hinein, in eine Rundhütte. Und als sie hineinging, stand der Mann auf und schloss die Tür zu. Er sagte, Frau, du weißt, dass ich ein Mann bin. Ich rede nicht zweimal, einmal. Ich habe dir gesagt, wenn du wieder in den Gottesdienst gehst, töte ich dich. Du bist gegangen. Aber ich bin dir jetzt so freundlich, dass ich dir noch eine Gelegenheit gebe zu beten. Er nahm seinen Spieß, sein Knüppel, seine Waffen, hielt die und sagt, vornehm ich diesen Spieß in dein Herz, durch dein Herz werfe, kannst du zum Letzten dich auf den Tod vorbereiten und mit Gott reden. Und sie kniete sich nieder vor ihm und betete. Sie sprach mit Gott, wie eine, der ihn von ganzem Herzen sucht. Unser Text sagt ja hier, er offenbart seine Kraft an die und durch die ihn von ganzem Herzen suchen. Sie hat gebetet, sagt sie. In solchem Maß, dass sie vergessen hat, dass ihr Mann vor ihr war. Vielleicht hat die Not sie auch dazu getrieben. Und als sie fertig gebetet hat, sie weiß nicht, wie lange sie gebetet hat, schaute sie auf und sah, dass die Schlüssel aus der Hand gefallen waren auf den Boden, Spieß auch auf den Boden, und dass er fest in einem tiefen Schlaf war. War dabei eingeschlafen, hat Gott einen tiefen Schlaf über ihn gebracht. Und ist ganz leise hin, hat den Schlüssel genommen, im Herzen gebetet jetzt, nicht laut, ganz leise, dass er nicht wach wird. Sie hat ihn mit dem lauten Gebet ins, in Schlaf gebetet, aber nun wollte sie ihn nicht wecken. Und dann ist sie leise zur Tür, hat die Tür geöffnet und gelaufen wie ein Hase. Sie sagt, ich danke dir, Gott, dass du mein Leben errettet hast. Du hast mir gezeigt, dass du größer bist als mein Mann, dass du der Allmächtige bist. Dann ist sie fort zu einem Spital. Von dem Spital kam sie zu uns. Dieser Mann war auf Suche und suchte nach seiner Frau. Hat einige Tage gesucht und konnte sie nicht finden. Nach einigen Wochen ließ er wissen, liebe Frau, wo du auch bist, komm zurück, ich töte dich nicht mehr. Sie hatte den Sieg. Gott kann wirken über Bitten und Verstehen. Für die, die ihn von ganzem Herzen suchen, das ist das Geheimnis. Von ganzem Herzen. Die Bibel sagt, ihr werdet ihn suchen und finden, wenn ihr ihn von ganzem Herzen sucht. Der Fluch in der Christenheit ist diese, dass Christen halbherzig sind. Halbherzig. Wir sind nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Da ist ein Wort in der Bibel, das den weißen Völkern und den westlichen Menschen ein großes Problem ist. Und das ist dass der Herr Jesus sagt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist unmöglich. Da hat der Herr Jesus etwas geredet, was es nicht gibt. Wir können ja nicht so vollkommen sein wie Gott. Was bedeutet das bloß? Wie kann Jesus sowas sagen? Wir können nicht vollkommen sein. So redenieren wir. Wir haben den westlichen Verstand, die westliche Kultur, und mit unserer Weisheit werden wir oft zu Toren. Bei den schwarzen Afrikanern, den Menschen im Busch, den sagt, du sollst vollkommen sein, wie Gott im Himmel vollkommen ist. Was bedeutet das? Dann sagt er sofort, der Mensch auch vom Osten, der sagt dir sofort, das bedeutet, ich soll nicht mit halbem Herzen dabei sein, sondern mit ganzem Herzen. Und der Schwarze, der sagt es auch. Wenn man ihm sagt, du sollst vollkommen sein, wie Gott vollkommen ist, dann sagt er, ich verstehe das. Wenn ich Christ werde, muss ich ein ganzer Christ sein und kein halber Christ. Und das wird der Welt zum Unsegen, dass Christen sich Christen nennen, wiedergeboren und sind nur halb gebacken wie ein halb gebackenes Brot oder Kuchen und sind nicht ganze Christen. Da findet man noch teuflische Sachen in ihrem Leben, die da begraben liegen. Und das duldet Gott nicht. Er offenbart seine Kraft, die zu stärken oder durch die zu wirken, die von ganzem Herzen bei ihm sind. Was sagt die Elbefelde? Um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Nun, lieben Freunde, ich liebe es nicht, über die Köpfe hinwegzureden. Ich bin kein Deutscher. Aber hab noch deutsches Blut in meinen Adern. 1864 sind unsere Vorfahren von Mutterseite ausgewandert nach Südafrika. Ich will Ihnen aber dieses sagen. Und möge Gott schenken, dass Sie mein afrikanisches Deutsch verstehen. Prüfen Sie sich mal jetzt. Dienen Sie Gott mit ungeteiltem Herzen? Sind Sie ein Christ mit ungeteiltem Herzen? Sind Sie ganz oder halb? Kann man mit Ihnen rechnen als mit ganzer Christ? Kann man mit Ihnen rechnen als eine, der dem Herrn vollkommen ausgeliefert ist und ergeben ist? Denken Sie an diese heidnische schwarze Frau. Vor kurzem zum Glauben gekommen, ganz kurzes Leben, da sagt der Mann so, wenn du wieder hingehst, gehst du gegen mich. Sie geht, jetzt wirst du sterben müssen. Kein Kompromiss, kein Zweifel, für mich gibt es nichts anderes. Gott ist der Erste und der Letzte. Wir haben eine Mitarbeiterin. Sie ist in einem heidnischen Gebiet aufgewachsen und dann zum Glauben gekommen. Die Mutter war Witwe. Die sagte ihr Kind, Tochter, noch nie in unserer Geschichte war je eine, der Christ war. Und darum darfst du auch nicht Christ werden. Sie sagte, Mutter, ich kann nicht anders. Der Herr Jesus hat mich ergriffen, ist in mein Leben gekommen. Ihm gehört mein Leben. Ich nenne ihn Herr. Er ist mein Gott. Sie sagte, ja, aber Kind, trotzdem, du darfst nicht wieder in die Bibelstunde und du darfst nicht wieder in den Gottesdienst. Sie schwieg, sie irrte ihrer Mutter. Heimlich ging sie doch dahin. Als sie zurückkam, sagte sie, Kind, wo kommst du her? Sie sagte, ich komme von der Bibelstunde. Hast du es nicht verstanden, dass ich dir gesagt habe, du darfst nicht dorthin? Ich habe es verstanden.
Und trotzdem bist du hingegangen?
Ja.
Wirst du wieder hingehen?
Ja. Dann rief sie ihre erwachsenen Söhne und sagte, heißt eure Töchter, nun verledet die. Die nehmen nicht so einen kleinen Stock, die nehmen einen Knüppel. Und dann haben sie dieses Mädchen geschlagen, die zwei älteren Brüder, als ob sie sie töten wollten. Und sagten, so, nun ist die Religion der Weisen aus dir herausgeschlagen. Den nächsten Gottesdienst ging sie in den Gottesdienst. Dann wurde sie wieder geschlagen und die vorigen Wunden waren noch nicht geheilt. Dann kam der dritte Gottesdienst und sie ging wieder hin. Und dann sagte die Mutter, Kind, du hast mir nun gezeigt, dass du dickköpfig bist, dir nichts sagen lässt und von unserer Tradition nicht hältst, hast dich zu der Kultur der Weißen gestellt, so sagten sie. Und nun Schluss, du bist meine Tochter nicht mehr. Dann hat die Mutter die Kleider von ihrer Tochter vom Körper gerissen, zerrissen, bis sie nackt dort stand, am helligen Tage. Und als sie ganz nackt da stand, da sagt sie, da ist die Tür, auf Wiedersehen. Ich will dich nicht wiedersehen in dieser Welt. Da ist die Tür. Da musste die Tochter raus. Am helligen Tage sind die Nachbarn ganz nackt. Und als sie circa 20 Meter gegangen ist, 20 Schritt, kehrt sie um und sagt, Mutti, du kannst alles von mir nehmen. Das Zeug von mir reißen. Aber eines kannst du nicht, die Liebe, die ich zu dir habe, die kannst du nicht von mir nehmen. Und ich liebe dich und ich werde dich weiter lieben. Und so ging sie fort und die Mutter verfluchte sie. Einer der Nachbarn erbarmte sich ihrer und schickte ein kleines Mädchen mit einem Kleid zu ihr, dass sie sich bekleiden konnte. Dann ging sie fort. Und dann suchte sie nach Arbeit. Und bekam Arbeit bei einem christlichen Geschäftsmann. Da hat sie gearbeitet. Sie bekam ihren Monatslohn am Ende des Monats. Als sie den Lohn bekam, hat sie das ganze Geld, was sie bekam, den ganzen Lohn, zu ihrer Mutter geschickt. Mit Dank. Dann kam der zweite Monat. Nahm wieder den Lohn, kaufte Lebensmittel, tat sie in eine Kiste, sandte sie zur Mutter mit dem ganzen Lohn wieder. Kann man solches verstehen? Schwarze Heiden, die sich zu Jesus bekehren, die sich von ganzem Herzen an ihn halten. Und sich zu ihm bekennen, dann kam der dritte Monat. Und sie tat das Gleiche. Und das war zu viel für die Mutter. Dann hat die Mutter die Tochter kommen lassen. Und sagte, Kind, ich habe dich verflucht. Wir haben dich geschlagen, dass du heute noch Wunden hast. Wie ist es möglich, dass du mich nicht hast, dass du mich irrst, dass du mich so liebst? Wie ist das möglich? Und mit strahlendem Gesicht sagt sie, ich liebe dich von ganzem Herzen, mit einem gereinigten Herzen, das gewaschen ist mit dem Blut des Herrn. Ich trage dir nichts nach. Jesus hat mein Leben verändert. Jesus hat mich errettet. Jesus hat mir diese Liebe geschenkt und diese Ehrfurcht. Und die Mutter sagt, verzeih mir, Kind. Kannst du es mir vergeben? Sie sagt, das ist mir die größte Vorrecht. Das größte Vorrecht. Wir Christen beten, vergib uns, so wie wir vergeben unseren Schuldigen. Von dem Tag an
ist diese Tochter so wie der älteste Sohn im Haus. Wenn da Probleme sind, wenn irgendetwas entschieden werden soll, wird die Tochter gerufen. Und das Problem wird mit der Tochter besprochen und nicht mit den Söhnen. Was sagst du dazu?
Was meinst du?
Sie ist ein Werkzeug in den Händen Gottes. Seine Augen gehen durch alle Lande. Er sucht nach einem Menschen und nach Menschen, durch die er seine Allmacht erweisen kann. Diese Halle ist nicht voll. Aber wir, die wir hier sind, wenn wir Menschen wären, die Gott heute Abend finden kann und seine Augen auf uns ruhen, und wir sagen ihm, ja, Herr, hier bin ich, nimm mein Leben, ich ergib es dir, soll dir ein Ganzes sein, von dieser Stunde ab, soll mein Leben dir ungeteilt gehören, von ganzem Herzen. Schauen wir nur in die Bibel. Da war der kleine David, der junge David vor dem Goliath. Sein Herz war ungeteilt, auf Gott gerichtet. Gott suchte nach einem Mann, durch den er sich offenbaren konnte. Der Saul war da, ein großer Mann, der viel länger war als all die anderen und viel größer. Aber Gottes Augen fanden ihn nicht. Davids Brüder waren da, die waren älter, erfahrene. Er hütete die Schafe des Vaters. Aber dann fanden die Augen Gottes den David. Und Gott offenbarte seine Allmacht durch den Mann. Durch den jungen Mann. Weiter die drei Männer im Feuerofen. Gott sei Dank, dass er die drei fand. Wir sind mehr als drei hier heute Abend. Da ist der Daniel in der Löwengrube. Und Gott offenbarte sich alle Welt. Die Menschen erkannten. Es gibt keine wie Gott. Da ist keine, der so stark ist, der so groß ist. Gott will sich als der Starke erweisen, auch hier in Deutschland und in allen Landen. Er will die Erde füllen mit seiner Erkenntnis, dass die Menschen erkennen, dass es noch einen Gott gibt in dieser atheistischen Zeit. Ist eigentlich erschütternd, wenn man in Deutschland herumgeht. Grüß Gott, grüß Gott. Und was ist es? Hat keine Bedeutung. Was ist aus uns geworden als Volk? Was war aus der Gottesfurcht geworden? Wenn ein atheistisches Land, ja, die Gottlosigkeit nimmt überhand und wir können nichts tun. Wir können nichts tun, aber da ist ein Mann, der was tun kann. Und dessen Augen suchen nach Menschen, durch die er wirken kann. Sind Sie dazu bereit? Gott sucht nach Männern, und sei es Frauen, Omas oder Opas oder Kinder, durch die er sich verherrlichen kann. Durch die er wirken kann. Wer ist bereit, sich ihm ganz auszuliefern? Eine sagte mal auf dumme Art und Weise, wir sind wie ein Haus. In einem Haus gibt es viele Kammern, viele verschiedene Räume. Jeder Raum hat einen Schlüssel. Sind wir bereit, dem Herrn Jesus alle Schlüssel unseres Hauses zu geben? Unser Büro, unsere Arbeit, unsere Ehe, alles, unseren Beruf, alles, was wir sind und haben. den Mann auszuliefern, der seinen letzten Blutstropfen für Sie gegeben hat. Sind Sie dazu bereit? Und wenn das stimmt, dass Jesus sich ganz für uns gegeben hat und wir sind nicht bereit, uns ganz für ihn zu geben, werden wir uns schämen am Tage des Gerichts. Wer sich seine schämt, dessen wird er sich schämen. Und wie wir ihn behandeln, so wird er uns behandeln. Trotz seiner Liebe und Gnade. Es sei denn, dass wir ihm das Ja-Wort geben und sagen, ja, Herr, dir soll mein ganzes Leben gehören. Ganz. Nicht halbe Sache. Und wenn da noch etwas ist, was dem Herrn noch nicht ausgeliefert ist, dass ihm ausgeliefert wird. Und dass wir kommen und sagen, Herr, nimm mein Herz, ich gebe es dir. Soll nur dir gehören. Und in der Ehe, dass Gott der Erste ist, nicht die Frau. Und liebe Frau, dass Gott der Erste ist und nicht der Mann. Und ich hoffe, dass jeder Mann unter uns das seiner Frau gesagt hat. Sagt, liebe Frau, ich bin dein Mann. Aber trotzdem ich dein Mann bin, sollst du eines wissen. Gott ist größer als was ich bin. Und ihm gehört die Treue. Und wir sollen ihm treu sein und ganz ergeben sein. Gott führt Menschen zusammen. Und was Gott zusammengeführt hat, soll der Mensch nicht trennen. Aber ein Tag wird Gott den Mann von der Frau trennen und die Frau von dem Mann. Und er hat das Recht. Er allein hat das Recht. Und wir sind ihm das schuld, dass uns ihm unsere ganze Treue und unser ganzes Leben gehört. Ganz, mit ungeteiltem Herzen, dass wir ihm dienen. Nur dann wird die Frau eine wahre Frau und ihr Mann zum Segen. Und nur dann wird der Mann seine Frau zum Segen. Und wenn wir uns nahen zu Gott, der Augen hat, dann wird uns bald klar werden, was nicht stimmt. Und gesegnet ist der, der sich dann gleich zum Kreuze naht mit seiner Sündenlast. Sagt der Fritzer, vergib mir. Verzeih mir. Und eine schlimme Sünde heute Abend ist nicht nur die Hurerei oder das Stehlen, das Lügen, das zerteilte Herz. Das Herz, das ihm nicht ganz ergeben ist. Das nicht loyal und treu zu ihm ist und zu ihm steht. Und nicht nur jetzt in dieser Stunde, wo sein Wort uns bewegt, sondern auch durch die Nacht hindurch, den Morgen, den Tag und bis zum Ende des Lebens. Wir haben satt und müde, dass Christen sich dem Herrn ergeben und nach kurzer Zeit, ein Monat, drei Monaten, ist alles wieder wie beim Alten. Mit solchen Christen kann Gott nichts anfangen, sondern dass es für Zeit und Ewigkeit bedeutet. Niemals wieder zurück. Durch die Gnade Gottes. Komme, was kommen mag, aber hindurch bis ans Ende.